Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 252 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 23. Januar 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk widmen wir uns mal den offenen Immobilienfonds.
Mit der Tino Skraber Consulting geht es um den An- und Verkauf von Maklerbeständen.
Und in den News der Woche zeigt eine Auswertung, welche Versicherer vor allem von der Kfz-Wechselsaison 2025 profitierten. Die DAK hat Ideen zum hohen Krankenstand in Deutschland. Unternehmen fühlen sich laut einer Allianzumfrage zunehmend von KI bedroht. Und die ERGO sponsert einen Fußballverein in den USA mit Starbonus. Aber erst... Aus der Redaktion.
Haben wir einen neuen Smalltalk für Sie.
Heute zu zweit. Die Internetleitung ist gefickt hier bei uns im Viertel.
Genau.
Ich hoffe, O2 hat eine Betriebshaftpflicht, ne? Dann können wir die nämlich dann richtig ranziehen letzte Woche, weil das nicht geklappt hat.
Genau.
O2, du kriegst Post.
Es ist schön, dass du wieder da bist, Scholle. Mit sich selbst zu sprechen ist dann doch ein bisschen seltsam, muss ich sagen.
Das ist ein bisschen schräg, ne? Da kannst du dich auch mit der Raufasertapete unterhalten. Die erzählt auch. Was haben wir denn heute Feines?
Oh, heute haben wir mal ein bisschen was anderes, nämlich mal ein Investment-Thema. Ja.
Oho.
Ja, mal weg, ein bisschen weg von den Versicherungen.
Es bröckelt im Betongold.
Genau. Es geht nämlich um offene Immobilienfonds. Und wie wir alle wissen, die sich ein bisschen mit dem Markt beschäftigen, gab es da vor ein paar Jahren oder sind das schon Jahrzehnte, Scholle? Nee, Jahre, ne?
Haha, kommt sofort, Frau Schmidt. Gut, dass du fragst.
Okay.
Wenn ich das kurz erklären darf. Wir fangen einfach bei dem Geburtsfehler an von offenen Immobilienfonds. Die waren ja eigentlich mal wirklich schön. Das Problem ist, die haben etwas versucht, was an den Kapitalmärkten eigentlich früher oder später immer irgendwann bestraft wird. Die haben eine Fristentransformation versucht.
Aha.
Und auch eine Risikotransformation, aber das ist eher der Nebeneffekt. Das schlimme Ding ist die Fristentransformation. Denn wer jemals ein Haus besessen hat oder sich mal so ein Büroturm angeguckt hat, der weiß, dass das Ding nicht von heute auf morgen verkaufbar ist. Richtig?
Richtig.
Ja.
Habe ich vor ein paar Jahren selber die Erfahrung gemacht. Das hat insgesamt 2 Jahre gedauert. Ja.
Siehste. Genau. Als wir hier die Butze gekauft hatten, ein paar Monate und das war noch schnell.
Mhm.
So. Und jetzt stell dir mal vor, du hast da so einen Büroturm irgendwo in Frankfurt stehen, den hast du nicht über das Wochenende verkloppt gekriegt.
Nee,
so.
Sicher nicht.
Genau. Und dann kam aber der offene Immobilienfonds und hat gesagt, guck mal, wir haben so viele schöne Immobilien in einem Portfolio und wir machen daraus einen Fonds, der von heute auf morgen verfügbar ist für Anleger. Mhm. Das heißt, Anleger dürfen von heute auf morgen raus, egal welche Beträge und tatsächlich... Als ich noch jung und picklig war in den 90ern, als junger Bank-Azubi, da wurde mir das Ding echt als Festgeldersatz wirklich angedient.
Oh, krass.
Und da sind wir nämlich schon bei der Risikotransformation.
Ja.
Ja, da sind wirklich Anleger rein und haben nach einem Jahr dann wieder verkauft oder irgend sowas. Und das geht einfach nicht. Das ist ein Kunststück.
Genau, und das war ja das, was eben vor ein paar Jahren da zu solchen Problemen schon führte, weil nämlich dann plötzlich ein Run auf die offenen Immobilienfonds passierte und alle da ihre Anteile auf einmal verkaufen wollten.
Das war 2009.
Genau, und dann kamen sie ja während der Krise. Und dann kamen sie halt aber nicht raus. Dann wurden die Fonds zugemacht.
Richtig.
Und dann hingen die Anleger da erstmal drin.
Mhm.
Und daraufhin hat ja auch der Gesetzgeber reagiert, ne, und eben festgeschrieben, dass man mindestens ein Jahr investiert sein muss, 12 Monate.
Genau.
Ja. Mhm. Also das war damals schon ein Ding. Aber jetzt gab es nämlich auch gerade wieder ein aktuelles Urteil und man kratzt sich so ein bisschen am Kopf, wenn man das liest.
Ja, vor allen Dingen kratzt man sich am Kopf, ob die Leute immer noch nicht dazugelernt haben.
Ja, genau. Ja,
diese Kündigungsfrist von 12 Monaten ist absolut nötig gewesen.
Mhm.
Und es gibt auch eine sogenannte Lock-up-Periode. Wenn du reingehst in so einen Fonds, musst du erstmal 24 Monate drinbleiben. Und das ist auch angemessen. Das ist der Materie einfach angemessen.
Genau.
Denn die Dinger sind ja sinnvoll. Es ist sinnvoll, so einen Fonds kaufen zu können und ein schönes, großes Portfolio an Immobilien zu besitzen. Warum denn nicht? Es ist alles okay. Es ist halt nur kein Festgeld.
Nee. Ne? Und es muss halt natürlich auch entsprechend sauber darauf hingewiesen werden, dass das eben keine Anlage ist, an die man jederzeit ran kann.
Richtig. Und dann hat das Handelsblatt heute getitelt, enttäuschte Anleger steigen wieder aus. Ja, was haben die denn gedacht, Leute? Ja, eine Wohnung kann auch mal an Wert verlieren. Oh nein, was für ein Schock. Das hätten wir ja nie gedacht. Denn die Dinger waren halt auch immer künstlich geglättet.
Okay. Aha.
Und da sind wir bei der Risikotransformation. Da waren die NAVs hier, die Inventarwerte, die waren immer noch künstlich geglättet. Das kam noch dazu. Das heißt, man hat denen wirklich eine bombensichere Anlage vorgegaukelt.
Mhm.
Was die aber nicht ist, also ein Immobilienportfolio ist nicht bombensicher.
Ich meine, sieht man ja auch so ein bisschen jetzt an den Entwicklungen am Büromarkt.
Ja.
Ne? Jetzt mit Homeoffice stehen irgendwie viele Büroräume und Towers und was weiß ich, so halb leer.
Ja.
Ja, das ist für den Preis natürlich nicht so gut. Und zack, geht's runter. Ja.
Richtig. Und dann sind Anleger enttäuscht. Und da ist wirklich die Frage, was haben die denn erwartet? Also da sind, ich habe jetzt die BVI-Zahlen mal hier vor der Nase. Also wir haben noch Nettovermögen, offene Immobilienfonds. Es sind immer noch 115 Milliarden Euro in offenen Immobilienfonds. Und das sind nur die Publikumsfonds.
Krass. Mhm.
115 Milliarden.
Ja.
Und Immobilienfonds, offene Spezialfonds, das sind Insti-Anleger, 164 Milliarden. Das sind 280 Milliarden Euro, die immer noch in solchen Dingern sind.
Bei den Instis, da verstehe ich es aber auch eher. Die sind ja wahrscheinlich eher langfristigere Anleger.
Ja.
Aber so ein Privatanleger natürlich, ja.
Ja, und jetzt fließen halt Milliarden ab. Die Immobilienfonds kriegen dann Probleme, die Immobilien so schnell verkauft zu kriegen. Und das nach einer Zinswende, die ihresgleichen suchte. Also es ist eine blöde Mischung.
Genau. Naja, und in dem Urteil, was wir eben angesprochen haben, da ging es eben um einen Mann, der in einen offenen Immobilienfonds investiert hat.
Genau.
Und bei dem Verfahren dann eben sagte, er sei nicht darüber aufgeklärt worden, dass das Geld sicher und jederzeit verfügbar, also nicht, er wollte, dass es sicher und jederzeit verfügbar ist, sagten seine Anwälte. Und er meint in der Beratung, das war eine Volksbank.
Volksbank.
Die Beraterin dort hätte ihm das nicht entsprechend erklärt. Der Mann hat recht bekommen, aber wahrscheinlich auch, weil eben nicht sauber dokumentiert wurde.
Das ist der Punkt.
Das ist nämlich, dass die Frau darüber aufgeklärt hat. Das konnte die Volksbank nicht mehr nachweisen und so hat das Gericht ihm recht gegeben, Landgericht Münster, und dem Anleger Schadensersatz versprochen. Das ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Volksbank überlegt nämlich noch, ob sie nicht dagegen weiter vorgeht, gegen das Urteil Einspruch einlegt. Genau.
Genau, die hatte sich dann bei mir gemeldet, die Volksbank, und hat eben auch darauf hingewiesen, es wird immer alles über alles aufgeklärt, auch über die Kündigungsfrist. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin.
Mhm.
Ich hoffe, dass sich seit den späten 90ern da was geändert hat und dass es inzwischen wirklich so ist.
Wäre schön, wenn sich da mal was tut, ja.
Ja, da, oh, das wäre wirklich gut. Also gehen wir einfach wirklich mal von aus, dass es war. Deswegen die Botschaft an unsere Leute draußen, an den Hörgeräten, dokumentiert solche Dinger.
Ja.
Na, das Gespräch war, das Beratungsgespräch war irgendwie 6 Jahre her. Wenn ich das richtig habe oder
ja,
so.
Ja, genau. Mhm.
Und die Kollegin in der Volksbank konnte sich nicht mehr daran erinnern und hatte es nicht dokumentiert. Und im Produktblatt steht es ja drin, aber das hat dem Gericht nicht gereicht.
Ja, genau.
Ja, und dann ist das Ding krachen gegangen und er hat Schadenersatz gekriegt.
Ja, 15.000 Euro plus Zinsen soll es, darum geht's. Also er hatte 15.000 Euro investiert und plus Zinsen soll er zurückbekommen.
Und einen Verlust erlitten und den muss die Volksbank auch übernehmen. Der Fonds, das war der Unimmo Wohnen ZBI, der wurde 2024 abgewertet, zweistellig, 17% an einem Tag und auch das darf die Volksbank erstatten.
Mhm.
Das ist nicht billig.
Ja, also offene Immobilienfonds bleiben ein beratungsintensives Produkt, das muss man einfach festhalten.
Ja.
Durchaus sinnvoll in so einem Portfolio-Mix, aber man muss eben sauber aufklären, was es mit den Dingern auf sich hat.
Genau, genau. Und Anleger, liebe Leute, also so eine Fristentransformation, nein, die gibt es einfach nicht. Du kannst nicht irgendwas bündeln und dann sagen, das ist jetzt anders.
Eine illiquide Anlage in einen liquiden Fonds packen. So hattest du das doch gesagt im Vorgespräch.
Hatte ich das gesagt?
Ich glaube so, ja. Das ist das Grundproblem.
Stimmt, Gutschmidt, oh, diese Fachtermini oder wie die heißen. Ja, es gibt kaum eine illiquidere Anlageform als Immobilien.
Genau.
Es ist wirklich, schlimmer geht's gar nicht. Und da kannst du so ein Ding nicht draus machen. 12 Monate sind eigentlich auch schon ziemlich knapp.
Mhm.
Wenn da wirklich massiv Leute rausströmen, da kommen die mit dem Verkaufen nicht hinterher. Und dann gibt es Verkaufsdruck. Und dann wissen wir, was das mit dem Immobilienmarkt macht.
Ja. Alles schon gesehen, einfach Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Kann man insgesamt ganz gut über diese Zeiten schreiben, finde ich.
Ja, 2009. Oh Gott, da war die Subprime-Krise in den USA. Stimmt. Ich kann mich auch noch an die News erinnern. Das war echt eine Schockwelle. Naja.
Ja, aber wer weiß, die Crash-Propheten sind ja auch gerade schon wieder unterwegs und sagen doch für 2026 einen Crash voraus. Mal sehen.
Ja.
Mal sehen. Zeit wäre es quasi eigentlich mal wieder. Also
ich muss noch meine Short-Position eingehen. Ja, genau. Jetzt einen schönen CFD auf fallende Kurse. Yeah. Und nächstes Jahr bin ich entweder reich und muss nicht mehr arbeiten, Schmidt. Kannst dir einen neuen Redakteur suchen.
Oh nein.
Oder ich muss hier weiter malochen.
Ja, maloch mal weiter.
Ja. Blöd.
Gut. Dann soweit zum Thema offene Immobilienfonds. Dann machen wir mal weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Tinus Krabak und Daniel Seeger arbeiten zusammen in dem Unternehmen Tinus Krabak Consulting, kurz TSC. Und nein, es ist kein Fußballverein. Stattdessen helfen die beiden Maklern dabei, Bestände zu verkaufen oder zu kaufen. Sie bewerten, regeln Rechtliches und so weiter. Und im Gespräch erklären sie nun, wie viel da gerade los ist, wie man Bestände bewertet, wie lange so eine Transaktion überhaupt dauert und was dabei schiefgehen kann. Auf geht's.
Was macht ihr mit dem Unternehmen? Wer möchte antworten?
Ich glaube, das ist dein Name, dann darfst du anfangen.
Ja, fange ich mal an, genau. Ja, wir sind hauptsächlich im M&A-Bereich tätig, Merchant Acquisition auf Neudeutsch. Also wir beraten Versicherungsunternehmen, Versicherungsmakler im Bereich Kauf und Verkauf von Maklerbeständen oder auch ganzen Firmen.
Warum könnt ihr das?
Kann ich gerne sagen oder du?
Ja, nee, kannst ruhig weitermachen. Ich höre weiter zu, passt.
Also uns reicht einfach aus, dass wir aus der Praxis kommen. Also Daniel und ich, wir haben weit über 100 Bestände schon gekauft und verkauft. Davon 70, die wir selber gekauft haben, 30, die wir jetzt schon in der Unternehmensberatung gemacht haben. Das heißt, wir kommen aus der Praxis. Also ich habe damit schon 2008 angefangen. Da habe ich meinen ersten Maklerbestand gekauft. Fand ich ein sehr spannendes Modell. Und so ging das die letzten Jahre immer weiter. Also als noch kaum einer über das Thema gesprochen hat, ja. Bestandskauf, haben wir das schon gemacht.
Ich bin vor 9 Jahren dazugekommen, also nachdem er seine erste Firma verkauft hatte, haben wir zusammen eine Firma übernommen, das war schon ein Kauf dann quasi und in diese Firma rein haben wir dann sehr viele Bestände integriert und auch Unternehmen, also man spricht ja immer von Asset Deal und Share Deal, also von Bestandskauf beziehungsweise Unternehmenskauf und das haben wir in den letzten 9 Jahren sehr, sehr viel gemacht in unsere Firma rein, beziehungsweise auch dann selbst wieder verkauft.
Wo ist denn der Unterschied zwischen einem Asset und einem Share Deal?
Der Asset Deal ist der Bestandskauf, da wird nur der Versicherungsmaklerbestand verkauft und an Nachfolger übergeben. Und beim Share Deal, beim Unternehmenskauf, wird die ganze Firma verkauft. Das sind die Unternehmensanteile, die GmbH. Das funktioniert dann in der Regel auch bei den Kapitalgesellschaften. Da ergibt es dann Sinn.
Passiert da gerade so viel, dass ihr davon leben könnt?
Absolut. Also man muss ehrlich sagen, es ist gerade eine Goldgräberstimmung in dem Bereich. Also ja, wirklich, also wenn du da das gegoogelt hast, Bestandskauf, hast du nichts gefunden. Und seit einigen Jahren haben wir einfach sehr, sehr viel Private Equity Kapital am Markt. Es hat angefangen mit der Fondsfinanz, wo ein großer Investor eingestiegen ist. Blau Direkt ist Investor eingestiegen. Genauso aber auch bei den großen Industriemaklern, Emma, Hartrove, die Globalfinanz, wie sie alle heißen, alle Investorengelder. Gefühlt kommt jeden Monat ein neuer Konsolidierer auf dem Markt mit Millionen oder vielleicht sogar Milliarden an Geld.
Das und es ist ein Trendthema. Also es wollen ja nicht nur die großen Konsolidierer auch kaufen, sondern auch junge Makler. Wir begleiten auch viele, die jetzt gerade so im Alter zwischen 30 und 40 sind, die ein eigenes Maklerunternehmen aufgebaut haben, die aber auch verstanden haben, wenn sie eine Nachfolge von einem Makler, der in Rente geht, begleiten, dann können sie dort eben 300, 500, 1000 Kunden relativ schnell übernehmen zu einem guten Preis und können sich so einen eigenen Kundenbestand aufbauen oder ihren eigenen Kundenstamm einfach erweitern.
Ja.
Das eine tun, das andere nicht lassen. Also deswegen gibt es große institutionelle Käufer, aber eben auch Makler, die eins, zweimal einfach einen Bestand kaufen, um sich regional weiterzuentwickeln. Die Nachfrage ist riesig.
Es gibt ja dann immer Käufer und Verkäufer. Was sind eure Kunden? Sind das die Käufer oder die Verkäufer? Und wenn ja, wer?
Ja, kann ich sagen. Also wir bieten verschiedene Dienstleistungen an. Also am meisten Geld verdienen wir mit der Vermittlung. Das heißt, du bist jetzt Versicherungsmakler, entweder willst in Rente gehen oder merkst einfach, du willst vielleicht was anderes machen oder einen Teilverkauf machen, dann kommst du zu uns. Wir bewerten dein Unternehmen. Du kriegst ein Wertgutachten von uns. Wenn dir das gefällt, kannst du uns dann auch beauftragen mit der Vermittlung. Das heißt, wir suchen einen passenden Käufer für dich. Aber wir verdienen auch unser Geld oder auch eine Tätigkeit, die wir sehr, sehr gerne machen, ist eine Kaufbegleitung. Das heißt, du willst dein Unternehmen verkaufen, weißt zum Beispiel schon, dass Daniel der richtige Nachfolger ist, aber du bist nicht sicher, was ist der richtige Wert. Er hat es auch noch nie gemacht. Da könnt ihr beide uns engagieren und wir machen dann die Kaufbegleitung. Das heißt, wir können auch sagen, dir mit dem Wert des Unternehmens, wir können bei einer Prüfung, bei der sogenannten Due Diligence helfen, wir können mit dem Kaufvertrag helfen, wir können danach auch mit der Integration helfen. Also da können wir einfach unterstützen.
Gerade für Leute, die es zum ersten Mal machen. Verkaufen tut man in der Regel nur einmal im Leben. Und dann fällt es unglaublich schwierig, den Bestand zu bewerten. Was ist eigentlich der richtige Kaufpreis? Was ist mein Unternehmen wert? Und da setzen wir an. Und wenn einer zum ersten Mal einen Maklerbestand kauft, dann fällt es dem natürlich auch schwer. Ist das, was ich gerade kaufen möchte, ist es zu teuer? Ist es fair? Auf was muss ich alles achten? Und da ist einfach das Wertgutachten, das wir machen, so die Basis für den Verkäufer, aber auch für einen potenziellen Käufer. Und gerade der Verkäufer hat dann die Sicherheit, okay, in dieser Preisrange bewegt sich der Wert meines Unternehmens. Und dann geben wir eben auch Tipps und sagen, hey, wenn du das, das und das noch tust, dann steigert sich vielleicht dein Unternehmenswert und du kannst in 2 oder 3 Jahren verkaufen.
Ist das auch die Hauptfehlerquelle, der Preis? Oder kann man da noch andere, ich sag mal, Schnitzer machen?
Ach gut. Da kannst du noch mal was erzählen.
Also Fehler. Danke. Ja, also wir kommen ja, wie gesagt, aus der Praxis. Ich glaube, wir hatten nie einen professionellen Unternehmensberater, der mit uns den Verkauf wirklich so begleitet hat, der für uns die Kaufverträge erstellt hat, sondern das haben wir eigentlich hemdsärmlich immer selbst gemacht. Und da haben wir eigentlich unglaublich viele Fehler gemacht. Also mein erster Kauf war einer, da haben wir den gesamten Kaufpreis bei einem Bestandskauf an Tag 1 bezahlt. Und nicht gut, nein, überhaupt nicht gut. Also das ist einer der wichtigen Tipps. Niemals am Anfang bei einem Asset-Deal 100% bezahlen, weil man kauft ja die wiederkehrenden Quotagen, also die Bestandsprovision. Und wie viel Bestandsprovision wirklich bei dir ankommt, das kannst du an Tag 0 noch gar nicht sagen, wenn du den Kaufvertrag unterschreibst. Das zeigt sich erst die nächsten 12 Monate. Und das war eins der wichtigsten Learnings, dass wir niemals den Kaufpreis an Tag 1 bezahlen, sondern gestaffelt über 12 Monate oder über 18 Monate.
Aber hast du mal was gelernt?
Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und so gibt es eben zig Fehler, die wir gemacht haben. Kurze Kaufverträge, wo fast nichts geregelt ist, wo man sich danach drüber streitet oder definieren muss, wie war das eigentlich gemeint. Integrationsfehler, wo man sagt, wir kaufen einfach Versicherungsmakler, die 150 Direktanbindungen haben, was ein Monster ist dann später für die Integration. Also man kann echt viel falsch machen.
Okay, über was für einen zeitlichen Rahmen reden wir eigentlich? Von der Idee, hui, jetzt möchte ich einen Bestand kaufen, bis das Ding ist durch.
Also da kann ich was dazu sagen. Also das ist auch was, wir werden natürlich viel gefragt, Tino, hast du einen Bestand für uns? Das haben wir nicht. Also wir haben nie hier in einem Keller, wo wir noch 15 Bestände haben. Nein, das haben wir leider nicht. Uns können aber auch Makler engagieren, dass wir sie unterstützen, dass sie selber Maklerbestände finden. Und da würde ich sagen, wenn du da wirklich hinten dran bist, mit unserer Hilfe würde ich schon sagen, dass du innerhalb von 6 Monaten die ersten Gespräche führen kannst. Also dass du dann schon die ersten Gespräche führst. Und dann würde ich sagen, bei einem normalen Bestandskauf, also jetzt wieder sind wir bei Asset Deal, kein Share Deal, innerhalb von 2 bis 3 Monaten kriegst du das durch, einen Bestandskauf. Wenn es ein Share Deal ist, wenn du eine ganze GmbH kaufen willst, wo es vielleicht mehrere Mitarbeiter gibt, wo du noch mehrere Sachen zu prüfen hast, dann würde ich sagen, vielleicht 6 Monate. Also von Tag 1, wo du dir vornimmst, wir haben jetzt Anfang Januar, du willst ein Unternehmen oder einen Bestand kaufen, halte ich es für realistisch mit unserer Hilfe, dass du das innerhalb von 6 bis 12 Monaten hinbekommst.
Ich finde den Perspektivwechsel vielleicht mal spannend, weil wann ist es eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen und wie lange dauert der Verkaufsprozess? Ja. Weil das beschäftigt natürlich viele Makler, die in Rente gehen wollen. Und unsere Erfahrung ist, dass viele zu spät damit anfangen. Mhm. Das heißt, die haben schon Zeitdruck, sie wissen, sie wollen jetzt in Rente gehen und dann suchen sie schnell einen Käufer und dann nehmen sie das erstbeste Angebot. Und eigentlich sollte man sich schon so 3, 4 Jahre, bevor man in den Ruhestand geht, sich mit dem Thema zumindest auseinandersetzen. Wenn man den bestmöglichen Preis haben will. Wenn man natürlich sagt, okay, ich arbeite bis zum letzten Tag, mir ist es egal, was ich dann bekomme, dann ist es völlig egal. Mhm. Aber wenn man den bestmöglichen Kaufpreis erzielen will, dann sollte man sich schon rechtzeitig damit auseinandersetzen, damit man den Kundenbestand vorbereiten kann, damit man die Systeme vorbereiten kann, damit man den Bestand veredeln kann und dann erzielt man den höheren Kaufpreisfaktor.
Wie veredelt man den Bestand?
Was Daniel gerade richtig gesagt hat, eine Katastrophe ist, viele ältere Makler, die sind immer ganz stolz drauf, dass sie die ganzen Direktanbindungen haben. Mhm. Jetzt hast du einen Bestand, sagen wir, du hast 100.000 Einnahmen und das verteilt sich auf 55 Versicherungsgesellschaften. Das zu übernehmen, ist natürlich ein Albtraum.
Und du lachst, das ist aber normal.
Das ist normal, ja. Der Rekord, den wir hatten, waren 184 Anbindungen. Das war mal unser Rekord.
Da waren aber Gas-, Stromanbindungen,
alles. Also
irgendwas dabei, alles gemischt.
Und das ist natürlich einfach zu schauen, hey, vielleicht machst du nur 10 Direktanbindungen und die anderen Anbindungen überträgst du auf einem Pool.
Ich kann sagen, das bündelt man dann
vielleicht am besten. Genau, ja, genau. Okay. Dann guckst du auch nach, wie viele E-Mail-Adressen hast du, wie viele Telefonnummern hast du, sind die Maklermandate noch aktuell? Also solche Sachen, da kann man einfach sagen, komm, da wird der Bestand veredelt. Das macht den Verkaufsprozess einfacher und hebt den Preis.
Ja, weil dann ist der Übertragungsprozess einfacher. Wenn jetzt schon alles bei einem Maklerpool liegt, bei der Vorfinanz, und man kann einfach eine Vorfinanz-MAK-Nummer auf den Käufer übertragen, dann ist das Ganze innerhalb von einer Woche erledigt. Ansonsten kann sich halt so ein Übertragungsprozess auch für 12 Monate ziehen, bis die Versicherungsgesellschaften alle informiert wurden, die Bestandslisten dort sind, das Code of Conduct Verfahren durchgeführt ist und so weiter. Das dauert und das ist dann für beide Parteien Arbeit. Und wenn man das richtig vorbereitet, kann man eben gleich deutlich mehr verlangen.
Ja. Was ist eigentlich eine gängige Maßzahl für so einen Bestand? Also ist es die Prämiensumme, ist es die Zahl der Verträge, ist es die Zahl der Kunden, Portage oder woran misst man das?
Beim Thema Bestandskauf ist so die maßgebliche Kennzahl die wiederkehrenden Einnahmen. Also wie hoch sind dann die wiederkehrenden Einnahmen? Die Bestandsprovision, Dynamiken kannst du mit dazu rechnen.
Investmentprovision,
diese Sachen. Das ist so die maßgebliche Zahl. Und da muss man dann halt schauen, genau, wie setzt sich der Bestand zusammen? Hast du viel Kfz? Hast du hohe Schadensquoten? Wie setzt sich der Bestand zusammen? Und da dann gibt's halt Faktoren, die da bezahlt werden. Früher, als ich angefangen habe, da war über Faktor 2 kaum was. Also ne, du hast 100.000 Einnahmen. 200.000 Euro. Meine erste große Maklerfirma habe ich 2012 gekauft. Das waren für einen Faktor 1,25. Da habe ich 240.000 Euro Bestandsprovision für Faktor 1,25 gekauft. Das ist heute undenkbar. Heute,
was ist üblich?
Also ich würde sagen, unter 2,5 Faktor geht gar nichts mehr. 3 ist die Regel. Mhm. Und nach meiner Erfahrung, jetzt gibt's wieder einige Käufer, die jetzt im Dreieck springen, weil ich das so sage, aber ich spiele sich schon auch, geht ganz viel Richtung 4, also zwischen 3 und 4 so ganz viel. Und es gibt sogar auch Kaufpreise, die mittlerweile über Faktor 4 oder vielleicht sogar Faktor 5
gehen. Das bindet sich immer das Zahl.
Ja, eine gute
Nachfrage.
Genau, also gerade solche auch Spezialbestände. Also wir hatten vor kurzem einen Verkauf, das war ein reiner PKV-Bestand, das ist mit das Wertvollste. Da kann auch über Faktor 6 bezahlt werden. Hm.
Aber bitte die Zahl jetzt nicht im Kopf behalten, sonst kommt jeder und sagt, er will Faktor 6 haben.
Nein,
das ist absolut untypisch. Also man bekommt schon noch so für Faktor 3, 3,5. Das ist schon noch die Benchmark. Unser günstigster, den wir gekauft haben, war bei Faktor 0,7. Der war aus einer Insolvenzmasse rausgekauft. Also wir haben Makler, also potenzielle Käufer, die zu uns kommen und sagen, sie wollen kaufen und denen wir so ein bisschen, die wir in die Hand nehmen. Und die haben jetzt auch schon für Faktor 2,5, 2,8 oder sowas haben die was gekauft, die halt auf ihre Makler in der Umgebung zugegangen sind, im direkten Gespräch. Das passiert dann schon. Es kann passieren.
Also wenn jemand uns beauftragt mit dem Verkauf seines Unternehmens, wird der Kaufpreis tendenziell auch etwas höher sein, also mehr zu erreichen, als wenn man es nicht engagiert. Weil wir sind ja Profis, wir würden deinen Bestand bewerten und dann kommt ja schon mal ein gutes Ergebnis raus.
Ein bisschen mehr rausholen, ne?
Ja.
Ja. Ja, würde ich sagen, tolles Thema. Ich hoffe, es hat einen schon ein bisschen weitergebracht. Ich sage danke, Tino, danke, Daniel.
Ja, danke, dass wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank. Schön war's.
Ciao.
Die News der Woche. Die Wechselsaison 2025 haben vor allem die Kfz-Versicherer ADAC-Versicherungen, Allianz, AXA, HUK24 und HUK Coburg für sich entschieden. Sie machten das meiste neue Geschäft mit wechselnden Kunden. Das hat eine aktuelle Studie von Sirius Campus ergeben.
1,5 Millionen Kfz-Versicherte mit durchschnittlich 1,1 Verträgen schlossen demnach einen Vertrag bei einem neuen Versicherer ab. Sie sparten im Schnitt 139 Euro, 14 Euro mehr als im Vorjahr. Der durchschnittliche Kfz-Versicherungsbeitrag legte um 6,8% auf 769 Euro jährlich zu. Damit sind rund 1,3 Milliarden Euro Versicherungsprämie zu einem neuen Kfz-Versicherer gewandert oder vielmehr gefahren.
Vor allem Menschen im Alter zwischen 31 und 40 Jahren, Familien mit Kindern im Haushalt, Optimierer und online-affine Eigenständige wechselten ihre Kfz-Versicherung. Erstaunlich ist eine gestiegene Nutzungsquote von KI-Suchmaschinen wie ChatGPT bei jungen Leuten, sagt Oliver Gedicke, Gründer und Geschäftsführer von Sirius Campus. Die Nutzer seien beeindruckt von der Beratungsleistung der künstlichen Intelligenz und fänden darüber neue Tarife und Anbieter.
Warum kommt es überhaupt zum Versichererwechsel? Das liegt vor allem, und jetzt zähle ich mal auf, am Jahresbeitragsbrief mit einem wahrgenommenen Beitragsanstieg beim bisherigen Versicherer, an der Ansprache durch einen Vermittler und am Geldsparmotiv der Versicherten.
Deutschland spricht über den Krankenstand. Und die Krankenkasse DAK Gesundheit freut sich darüber. Vorstandschef Andreas Storm fordert gar einen Krankenstandsgipfel im Kanzleramt. Damit stößt die Kasse in ein ähnliches Horn wie Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU. Der hatte nämlich vor ein paar Tagen festgestellt, dass der Krankenstand in Deutschland zu hoch ist. Als eine der Ursachen sieht er, dass es recht leicht ist, sich telefonisch krankschreiben zu lassen. Damit trat er eine Debatte los, ob man diese Möglichkeit nun wieder abschaffen sollte.
Dazu passend veröffentlichte die DAK Gesundheit jetzt ihre Krankenstandsanalyse 2025. Auch diese Zahlen bescheinigen Deutschland enorm hohe Werte. Es sind 19,5 Fehltage pro Kopf und Jahr. Im Vorjahr waren es aber 19,7 Tage, also ein bisschen mehr. Wobei auffällt, dass die Fehltage durch psychische Erkrankungen um 6,9% zulegten. Die meisten Fehltage gingen erneut auf Atemwegserkrankungen zurück. Die bereits erwähnte Psyche verdrängte Muskel-Skelett-Probleme auf Platz 3.
Weshalb die DRK darüber reden will. Ein durch den Bundeskanzler ins Leben gerufener Krankenstandsgipfel soll Arbeitgeber, Gewerkschaften, Ärzteschaft und Krankenkassen an einen Tisch bringen. Und die sollen zusammen das Problem eben in den Griff bekommen. Helfen könnte laut DAK die sogenannte Teilkrankschreibung. Dann werden Menschen nur für einen Teil der Arbeitszeit oder für bestimmte Tätigkeiten krankgeschrieben.
In der Liste der größten Risiken für Unternehmen gab es einen großen Sprung. Künstliche Intelligenz, kurz KI, stieg von Rang 10 auf Rang 2. 32% der Unternehmen bewerten sie als Gefahrenherd. Das liege an operativen und rechtlichen Risiken durch KI, aber auch an Gefahren für den eigenen Ruf, heißt es. Gleichwohl glaubt fast die Hälfte der Befragten, dass KI ihrer Branche mehr Vorteile als Risiken bringt. Ein Fünftel hingegen sieht das völlig anders.
Das geht aus dem aktuellen Allianz Risk Barometer hervor. Dafür befragte der Gewerbeversicherer Allianz Commercial zusammen mit anderen Konzerneinheiten genau 3.338 Risikomanagement-Experten aus 97 Ländern, unter anderem Führungskräfte, Risikomanager, Makler und Versicherungsexperten.
Mit 42% der Antworten als größtes Risiko ganz vorn bleiben Cyberrisiken, zum Beispiel durch die sehr populären Ransomware-Angriffe, also Erpressungssoftware. Zum fünften Mal in Folge betrachten Unternehmen das als größte Gefahr.
In Deutschland indes liegen die Prioritäten ein bisschen anders. Zwar liegen Cybervorfälle mit sogar 52% Zustimmung auch hier ganz vorn. Doch auf Rang 2 mit 40% folgt die Gefahr, dass Unternehmen ihren Betrieb unterbrechen müssen. Rang 3 könnte noch ein Effekt aus den politischen Turbulenzen der vergangenen Jahre sein, denn 28% der Unternehmen spüren die Gefahr, dass sich Gesetze und Regulierung ändern.
Die Ergo will ihren Namen weltweit bekannter machen. Einen großen Schritt in diese Richtung ist sie nun in den USA gegangen. Dort hat sie einen Vertrag mit Inter Miami CF geschlossen. Es handelt sich um einen mehrjährigen Sponsoring-Vertrag, der die Exklusivrechte als, ich zitiere mal, offizieller Versicherungspartner von Inter Miami CF umfasst.
Der Club wurde zuletzt insbesondere durch Stürmerstar Lionel Messi bekannt, der seit Sommer 2023 dort spielt. Im Dezember 2025 wurde er zum ersten Mal Meister in der US-amerikanischen Major League Soccer, kurz MLS. Das ist die höchste Spielklasse im US-amerikanischen und kanadischen Fußball. Inter Miami ist also definitiv kein Dorfverein. Das Unternehmen dahinter mit vollständigem Namen Club International de Football Miami gehört einer Investorengruppe um den ehemaligen Mittelfeldstar David Becks Beckham.
Die Ergo will den Sponsoring-Vertrag dazu nutzen, die eigene Marke auf dem US-Markt bekannter zu machen. Im Jahr 2025 übernahm sie dort den Schaden- und Unfallversicherer Next Insurance und setzte damit ihren Fuß auf amerikanischen Boden. Inzwischen hat sie die neue Tochter in Ergo Next Insurance umbenannt. Künftig tragen also die Aufwärm- und Trainingstrikots das Logo der Ergo Next Insurance. Hinzu kommen Bandenwerbung bei den Heimspielen und Marketingaktionen im Netz.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.